Dankeschön, dass ihr uns hineingenommen habt in den Lobpreis Gottes und auch in den Hinweis darauf, mit wem wir es zu tun haben, mit dem dreieinigen Gott, dem wirklich unser Lob gilt, dem unser Leben gehört. Und willkommen in der Predigtreihe über die Gaben, heute Teil 2. Am letzten Sonntag haben wir ja mal Gaben unter trinitarischen Gesichtspunkt betrachtet. Also was hat die Dreieinigkeit Gottes mit den Gaben zu tun? Wie entfalten sich diese Gaben in uns, die Gott uns schenkt? Und das ist eine spannende Entdeckungsreise, auf der wir miteinander unterwegs sind. Wir haben ja bereits in der Gemeindefreizeit zu Pfingsten mit etlichen an diesem Thema gearbeitet, aber damit ist es ja nicht zu Ende. Es geht weiter. Seit vergangenem Mittwoch in einem Seminar hier in der Gemeinde. Und im November schauen wir uns mal das Gesamtbild der Gemeinde an. Wir schauen mal, worum es geht. Wir arbeiten zurzeit mit einem Buch, das heißt Die drei Farben deiner Gaben. Und heute geht es darum, seinen persönlichen Ausgangspunkt zu kennen und zu entdecken. Das heißt, was habe ich an guten Eigenschaften in meinem Leben und welche biblische Person könnte dem entsprechen? Es geht nicht um gesetzliche Festlegung, sondern um Exemplare, um Beispiele, anhand denen man etwas entdecken und auch lernen kann. Vergangenen Sonntag ging es um drei Arten, Gott zu entdecken und zu erleben. Den einen Gott, der sich auf drei verschiedene Art und Weisen offenbart, als Vater und Sohn und Heiliger Geist. Und wir haben letzten Sonntag das apostolische Glaubensbekenntnis dazu gesprochen. Ich möchte euch heute auch wieder daran erinnern und auch einladen, das mitzusprechen, wenn ihr mögt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich denke, das ist wichtig, das immer wieder auch sich daran zu erinnern, an dieses apostolische Glaubensbekenntnis auf Basis der Bibel. Denn es erinnert uns daran, dass Glaube kein zerteilter Glaube ist. Dass Glaube sich nicht beschränkt auf den Schöpfer, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, sondern der Erlöser ist ganz wesentlich dabei, Jesus Christus, unser Herr. Und auf den Heiligen Geist mag ich auch nicht verzichten, weil er Orientierung und Richtschnur gibt und Vollmacht und Kraft verleiht. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Und Gott möchte unser ganzes Leben auch in all seinen Bereichen durchdringen. Es geht um Leib und Seele und Geist. Und dazu rüstet uns Gott aus, mit Weisheit, mit Engagement und mit Vollmacht. Weisheit ist nicht das, was man in seiner Studierstube und für sich selbst reflektiert und niederschreibt, sondern Weisheit ist, wenn man der Bibel mal folgt, das Wissen, was auf eine konkrete Situation angewandt wird. Das heißt, ich habe etwas erkannt, ich weiß es und ich mache etwas daraus. Und das Engagement gehört auch dazu. Bereitschaft zur Nachfolge. Gott hat sich als erstes für uns engagiert, indem er Jesus Christus gesandt hat. Und jetzt sind wir eingeladen, dass wir uns für ihn engagieren, ihm nachfolgen. Im Dienst für unseren Herrn Jesus Christus und seine Gemeinde. Und die Vollmacht. Was nützt es, wenn ich alles Mögliche weiß und mich noch so sehr für Jesus engagiere, aber das ohne Vollmacht tue? Ich bin darauf angewiesen, dass der Heilige Geist mir Kraft gibt, Orientierung gibt, Wegweisung ist, weil ohne ihn ein fruchtbarer Dienst nicht möglich ist. Oder ich lande irgendwann als ausgebrannter, frustrierter Christ. In der Bibel begegnen uns ganz verschiedene Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Personen es in der Bibel insgesamt gibt. Wenn man dem mal nachgehen würde, das wäre eine Riesenzahl. Menschen mit Stärken und mit Schwächen, Typen und Charaktere. Menschen, anhand denen man mal studieren kann, wie sie mit Gott gelebt haben und welche Gaben und Fähigkeiten sie eingesetzt haben. Im Rahmen der drei Farben deiner Gaben gibt es da sechs Beispiele, sechs Personenbeispiele, zum Beispiel den Thomas, die Martha, die Maria, die wurde ja schon am Anfang des Lobpreises erwähnt, Mose kam heute auch schon vor, Petrus und den Jona. Die haben alle gemeinsam, dass es unvollkommene Menschen sind. Wir werden wahrscheinlich im Gottesdienst für Neugierige im Oktober mal über die Frage, hat Gott Humor, nachdenken und werden dort einem Menschen begegnen, der nicht vollkommen ist, wo Pleiten, Pech und Pannen sein Leben begleiten und trotzdem Gott immer noch über dem Ganzen steht. In der Bibel begegnen uns eben Menschen mit ganz verschiedenen Stärken und Schwächen. Menschen eigentlich wie du und ich, also unvollkommene Menschen. Menschen aber auch mit einem ganz persönlichen, ihnen eigenen geistlichen Ausgangspunkt. Das heißt, sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht, möchten mit Gott leben, machen das auch ganz aktiv, auf ihre Weise, auch im Miteinander, zum Beispiel einer Gemeinde. Und dabei haben sie enorme Stärken, die einander ergänzen und die Schwächen auch anderer ausgleichen. Und sie haben enorme Schwächen, die ausgeglichen werden durch Stärken anderer. Menschen also mit einem ganz persönlichen geistlichen Profil und Ausgangspunkt. Und wir sind eingeladen, heute einmal den Ausgangspunkt zu entdecken von bestimmten biblischen Personen und auch, was wir damit zu tun haben. Es geht darum, Gott zu entdecken, aber auch sich selbst zu entdecken und zu erleben und die Gaben zum Bau des Reiches Gottes einzusetzen. Wie funktioniert das mit diesen Menschen? Wir schauen mal weiter. Danke. Wenn Gott diese Menschen betrachtet und wenn wir ihnen in der Bibel begegnen, stellen wir fest, dass Gott diesen Menschen gegenüber nicht mit einer Kritik der Schwachpunkte ansetzt, sondern die bereits starken Bereiche dieser Menschen anerkennt. Und übertragen auf uns heißt es, Gott weiß eine dominante Farbe in uns zu schätzen. Was das ist, erkläre ich gleich, für die, die es noch nicht wissen. Und Gott öffnet uns auch gleichzeitig die Augen für unsere schwachen Bereiche. Wir arbeiten mit dem Seminar die drei Farben deiner Gaben. Das ist eine Arbeitshilfe, ein Werkzeug. Es ist nicht die Bibel, es ist auch nicht ein Gesetzbuch oder eine Formel, der wir folgen, aber eine Einladung, Entdeckungen zu machen. Die Dekoration macht das auch klar. Wir haben hier diese wunderschönen Farben, die symbolisch stehen. Zum Beispiel für Gott den Schöpfer, für Christus den Erlöser in Rot und den Heiligen Geist in Blau. Alles ist miteinander verbunden, es geht um einen Gott. Und viele dieser Elemente, dieser Personen Gottes, spiegeln sich auch in uns, in unseren Persönlichkeiten, Charakteren und in unseren Gaben wieder. Spannend ist festzustellen, mal zu schauen, wo ich im Moment stehe, zur Zeit. Welches biblische Beispiel oder welche biblische Person mir jetzt im Moment in meinen Stärken und auch Wachstumsbereichen, sprich Schwächen, am ähnlichsten ist. Und mal festzustellen, wo stehe ich im Moment vor Gott? Wie gehe ich auch mit Gott und Menschen um? Wie funktioniert das? Und ich möchte einladen, das anhand von ausgewählten biblischen Personen heute mal auszuprobieren. Keine Angst, alle sechs Personen werde ich heute nicht vorstellen. Das ist nicht leistbar in einer Predigt. Aber ich habe zwei ausgewählt. Wir haben hier an dieser Stelle sechs biblische Personen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament und die Frage eben, wie geht Gott mit unvollkommenen Menschen um? Und was können wir daran erkennen und daraus lernen? Schauen wir mal weiter. Dankeschön. Sechs Personen, wie gesagt, Thomas, Martha, Maria, Mose, Petrus und Jona, Menschen der Bibel, einzigartig in ihren Charakter und Fähigkeiten. Interessant ist, dass sie alle das Gleiche benötigen. Die Stärke auf das Zentrum zu bewegen. Das heißt, da wo dieser Knoten die drei Personen Gottes verbindet und eint, weil Gott eben einer in drei ist, also Gott ist in sich ein gutes Team, da möchte ich auch hinkommen. Und auch die Menschen der Bibel sind eingeladen, Gott in der ganzen Fülle zu erfahren, zu erleben, dem nahe zu kommen. Aber dort sind wir noch nicht. Manchen ist der Schöpfer zum Beispiel besonders wichtig. Gott, den Schöpfer erleben, das ist das Größte, was es im Leben eines Gläubigen geben kann. Und gerade in der Sommerzeit, im Urlaub, liegt das nahe. Für andere ist wiederum die Erlösung wichtig. Sie wissen, Jesus Christus ist wirklich für meine Schuld gestorben und hat mich in eine neue Gemeinschaft mit Gott gebracht und darauf kann ich nie im Leben verzichten. Andere sagen, ich brauche ganz dringend den Heiligen Geist oder ich erfahre ihn in seinen Auswirkungen, in den Charismen, in Phänomenen, die ich vielleicht besitze, aber der Gemeinde gegenüber noch gar nicht genannt habe, weil ich nicht weiß, wie eine Gemeinde reagiert, wenn ich diese Fähigkeiten hier habe und auch benenne. Aber alle Charaktere brauchen das Gleiche, ganz nah dran sein, am Zentrum an Gott. Alle drei Personen Gottes in ihrem Leben abbilden und Gott ganz nahe sein. Und gleichzeitig braucht jeder etwas anderes, weil die persönlichen Ausgangspunkte verschieden sind. Wer genau weiß, Gott ist mein Schöpfer, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den möchte ich einladen, die anderen Seiten Gottes zu entdecken, des Erlösers, des Heiligen Geistes. Oder wer, wie das in unserer Art Gemeinde oft ein Schwerpunkt ist, ganz genau um den Erlöser weiß und den Heilsweg, lade ich ein, die schöpferische Seite Gottes und auch den Heiligen Geist zu entdecken, weil das untrennbar mit Gott verbunden ist. Es gehört zusammen und so braucht jeder etwas anderes, weil unsere Ausgangspunkte sehr verschieden sind. Mancher hat Weisheit, mancher engagiert sich, mancher besitzt Vollmacht. Und das zusammen miteinander zu verbinden, die Stärken und die Wachstumsbereiche, ist ein spannender Prozess. Und nun zu den zwei biblischen Beispielen. Das erste Beispiel, die Martha. Ich habe diese Beispiele gewählt, weil was wir bis jetzt so sehen an den Auswertungen auch der Freizeit und der Bögen, die eingelangt sind, wo es um diese Profile geht, diese beiden Profile, die ich heute vorstelle, recht charakteristisch sind hier für die Gemeinde. Wobei es auch alle anderen möglichen Personentypen gibt. Martha wird in dem Buch Die drei Farben deiner Gaben als Manipuliererin bezeichnet. Das ist also kein Begriff, den man gerne hört. Ja, also wer sich als Manipulierer bezeichnet weiß, der sagt Stopp, nicht mit mir. Aber vielleicht liegt das daran, dass Martha, wie das in dem Begriff Manipulierer liegt, Dinge in die Hand nimmt. Ja, sie hat ihre Manus, also ihre Hand, und greift die Dinge an und macht etwas daraus. Sie ist unheimlich engagiert, ganz stark im Engagement für Jesus und die Jünger und die Familie, ganz stark drin. Und gleichzeitig hat sie Wachstumsbereiche, Vollmacht und Weisheit. In diesen Bereichen darf sie noch etwas entdecken. Ja, das ist also nicht negativ zu sehen, dass das Wachstumsbereiche sind, sondern da kann etwas entstehen, was schon längst angelegt ist. Das kann auch ausgebaut werden. Und dann die Frage, wie geht Jesus mit Martha um? Wer war Martha? Ganz kurz skizziert. Übrigens ein Buchtipp für die Ferien. Es gibt von einem britischen Ex-Geheimagenten ein spannendes Buch, Who is Who in der Bibel. Der Autor heißt Peter Calvo-Coresi. Interessant auch, weil ja gerade gestern der Agentenaustausch hier stattgefunden hat in Wien, mal ein Buch aus der Perspektive eines ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters der Briten mal zu lesen, Who is Who in der Bibel. Und dort weist Calvo-Coresi auf Folgendes hin, was man in der Bibel natürlich nachlesen kann. Wer ist Martha? Die Schwester von Maria und Lazarus. Das heißt, sie lebt in einem Familienverband. Und die Schwestern können unterschiedlicher nicht sein, Maria und Martha. Martha ist immer beschäftigt. Ganz geschäftig. Das wird in der Bibel sehr deutlich an mehreren Stellen übrigens. Und als Jesus bei ihr einkehrt oder bei der Familie Martha und Co. und dann auch noch seine Jünger mitbringt, da beklagt Martha sich bei Jesus darüber, dass ihre Schwester Maria keinen Finger rührt. Das geht nicht. Kennen wir vielleicht auch. Ja, da sind Leute fleißig am Arbeiten und dann heißt Team toll, ein anderer macht's. Ja, und dann regt man sich auf und beschwert sich. Ich arbeite hier und was machen die anderen? Typisch Martha, könnte man sagen. Aber Vorsicht mit Schubladendenken. Aber Martha beschwert sich. Wieso rührt meine Schwester keinen Finger? Interessant ist, dass sie das nicht direkt ihrer Schwester sagt, sondern Jesus dafür manipuliert und instrumentalisiert. Und nun bat Martha Jesus, Maria doch gefälligst zu sagen, sie soll ihr bei der Arbeit helfen. Und Jesus erwidert, Maria hat den besseren Teil erwählt, weil sie nämlich zuhört, anstatt ständig unter Stress der Hausarbeit zu stehen. Ständig gestresst zu sein durch die Tätigkeiten. Mal zuhören, was Jesus sagt. Ich glaube, das fällt manchem gar nicht so leicht. Denn man muss doch was tun für seinen Herrn, oder? Man kann doch nicht einfach nur sitzen und hören. Aber Martha hat auch starke Seiten. Sie ist engagiert, was grundsätzlich gut ist. Also sie möchte, dass sich etwas bewegt. Dass sich etwas bewegt in ihrem Haus, auch in ihrer kleinen Gemeinde. Martha ist ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Wenn Jesus wiederkommt, sie ist bereit und der Tisch ist gedeckt. Ohne Menschen wie die Martha, die wirklich eine selbstlose Hingabe leben, müssten wahrscheinlich die meisten Gemeinden dicht machen. Ohne Menschen wie Martha könnten Gemeinden auf Dauer nicht existieren, ohne dieses Engagement. Die dienende Haltung der Martha ist eine ganz große Stärke und wird von Jesus übrigens nie kritisiert. Jesus kritisiert die Martha nie, sondern weist sie auf das hin, was noch über dem, was sie in ihrer Kleinwelt sieht, noch wichtig ist. Denn das sind die Schwächen. Marthas Schwächen. Sie versucht, ihre Schwester Maria zu manipulieren, damit sie genauso aktiv wird wie sie selbst. Das passiert übrigens, wenn wir Gaben entdecken, jetzt auch in diesen Monaten und Wochen, dass wir Gaben bei uns selbst entdecken und vielleicht die Erwartung haben, andere sollen die auch haben. Dann projizieren wir die Dinge auf andere. Oder wenn andere das nicht so ausführen, wie wir es selber gerne tun, dann erwarten wir es aber von anderen und manipulieren und projizieren. Das ist nicht gut. An der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu lernen, sich zurückzunehmen und zu sagen, Gott hat einem anderen andere Gaben und Fähigkeiten gegeben und die werden auch anders gelebt. Und nicht ich bin der Maßstab, das Maß aller Dinge. Gar nicht so einfach. Marthas Schwäche ist auch, sie hat kein richtiges Gespür fürs Timing. Sie platzt mitten in das Gespräch zwischen Maria und Jesus hinein, merkt nicht, was jetzt wirklich zählt und wesentlich ist. Da fehlt was an dieser Stelle. Auch diese Projektion. Ich erwarte von einem etwas, was der im Moment nicht leisten kann. Vielleicht hat ja Maria einen späteren Zeitpunkt, wo sie dann aktiv wird, nach dem Essen oder nach dem Gespräch mit Jesus. Dass aus dem Gespräch mit Jesus sich erst Aufgaben entwickeln, die dann angepackt werden. Wie geht Jesus nun mit solch einem Menschen wie Martha um? Ich glaube, Jesus erkennt das Engagement der Martha sehr wohl an. Weist aber darauf hin, dass Weisheit und Vollmacht, also geistliches Auftanken, mal auf Jesus hören und auch guter Umgang mit anderen Menschen, also Vollmacht an dieser Stelle oder nein, die Weisheit, nötig sind. Und lädt im Endeffekt Martha indirekt ein, lass dich mal darauf ein, hör mir mal zu und engagier dich dann. Dein Engagement ist nicht verkehrt, aber du brauchst auch Momente zum geistlichen Auftanken und einen angemessenen Umgang mit anderen und mit dir selbst. Komm mal zur Ruhe, um daraus dich wieder zu engagieren. Also im Engagement ganz stark die Martha. Solche Leute können wir nicht verzichten. Und gleichzeitig, was mehr Vollmacht, sich von Gott beschenken lassen, hinhören und dann auch geschickt und weise miteinander agieren. Ein zweites Beispiel aus dem Alten Testament. Mose. Im Buch beschrieben als Ausgebrannter. Der ist ganz stark in Weisheit und Engagement. Und sein Wachstumsbereich heißt Vollmacht. Wie geht Gott eigentlich mit einem Menschen wie Mose um? Auch hier noch kurz zur Erinnerung, wer war Mose? Mose befreit in Gottes Auftrag ein Volk aus der Unterdrückung. Ein echter Führer. Und schon am Anfang seines Lebens wird er auf wunderbare Weise gerettet. Sein Name spiegelt es sogar wieder aus dem Wasser gezogen. Moschee aus dem Wasser gezogen. Und dann an den Hof des Pharao. Und dort gut ausgebildet. In der Weisheit der Ägypter, selbst Paulus weiß davon zu berichten. Aber auch gleichzeitig mit enormen Schwächen. Bei allem Engagement. Er greift zur Selbstjustiz. Der Mord an einem Ägypter führt zur Flucht. Andererseits auch in den Hafen der Ehe. Und dann die Gottesbegegnung am brennenden Dornbusch mit dem, der sagt, ich bin da mit Gott. Von dort aus der Auftrag, rette Israel und führe es ins gelobte Land. Und dann gleichzeitig die Angst bei Mose. Wird das Volk mir eigentlich vertrauen? Ich, der Exilägypter oder der Exilisraelit, wer bin ich eigentlich, dass ich dieses Volk da rausführen kann? Und außerdem, ich bin kein guter Rhetoriker. Ich kann die Massen nicht bewegen. Ich bin kein Demagoge. Ich bin keiner, der das Volk aufputscht. Und Gott stellt Mose um des Auftrags willen Menschen und Möglichkeiten zur Seite. Wie gut, dass es da noch andere Menschen gibt, die ihn ergänzen. Aaron zum Beispiel. Und so beginnt dann die Wüstenwanderung. Der Auszug aus Ägypten ins gelobte Land, wo Mose immer wieder als Fürbitter für sein Volk, als Fürbitter Israels eintritt, als Fürbitter für ein Volk, das immer wieder unzufrieden ist. Was auch den Mose auf Dauer laugt und zum Ausgebrannten macht. Mose ist so eine Illustration für einen ausgebrannten Gläubigen. Einer, der mit viel Weisheit agiert, der eine ganze Menge weiß, der das auch ins Handeln umsetzen möchte. Jemand, der sich sehr stark engagiert, um Gottes Willen und für sein Volk, hat diese Gaben, ist auch mit tiefer Hingabe zu Gott ausgerüstet und möchte das wirklich leben, hat große Stärken, für eine übergroße Aufgabe. Und dann werden die Schwächen auch deutlich. Schwächen werden ja meistens von anderen wahrgenommen. Man selber merkt das ja gar nicht. Moses Schwächen. In vielen Situationen fehlt es dann an Kraft und Vollmacht. Dann werden die Tafeln zerschmissen oder voll Wut auf einen Stein geschlagen. Aber interessant ist, dass Mose sich diesen Mangel, diese Schwäche eingesteht, ihn nicht übertüncht, nicht den starken Mann markiert gegenüber seinem Volk, der unantastbar ist. Zum Beispiel, als er zum Befreier seines Volkes berufen wird, glaubt er nicht, dass er Kraft hat für diese Aufgabe. Das weiß er, kann sich selbst einschätzen. Und Gott unterstützt Mose in dem Moment durch Aaron, durch den Bruder. Anderes Beispiel. Im Kampf Israels gegen die Amalekiter. Nicht jeder möchte ja sein Land so freiwillig hergeben. Da verlässt die segnende Kraft den Mose, indem seine Arme sinken. Er hat die Aufgabe, die Arme hochzuhalten, damit sein Volk siegt und damit auch Segen über seinem Volk legt und Kraft. Und er hat diese Kraft nicht mehr. Da werden die Muskeln lahm im Laufe der Zeit. Interessant ist, dass Gott in dem Moment Mose zwei Mitarbeiter zur Seite stellt, die die schwachen Seiten des Mose stärken und ihn unterstützen. Ohne diese Unterstützung hätte das Volk nicht gesiegt. Und ein drittes Beispiel. Mose diente seinem Volk rund um die Uhr als Richter. Also er musste schlichten, vermitteln, immer wieder Menschen zusammenführen, integrieren. Das überfordert einen auf Dauer. Wie gut, dass es da innerhalb der Familie einen Schwiegervater gibt mit etwas Erfahrung, der sagt, hol dir Menschen, die Gott fürchten, die eine gute Gottesbeziehung haben und die dich unterstützen, denen du das zutraust, dass Gott durch sie auch an dieser Stelle handelt und auch Dinge klärt. An der Stelle erfährt Mose wirkliche Hilfe. Bei Mose kann man lernen, wie Gott Menschen zur Seite stellt. Menschen zur Seite stellt. Menschen, die dort stark sind, wo man selber schwach ist. Und das Ganze nennt man Neudeutsch oder Englisch Joint Venture. Das heißt, es ist ein gemeinsames Unternehmen, was ein Einzelner niemals schafft. Das verhindert sicherlich, dass man zum Ausgebrannten wird. Mose zum Beispiel kann auch etliches entdecken im Bereich der Vollmacht und sich beschenken lassen, obwohl er bereits Bevollmächtigter Gottes ist. Ich komme zum Schluss. Niemand hat nur Schwächen, auch wenn wir bei anderen zuerst die Schwächen sehen. Und niemand hat nur Stärken, auch wenn uns die Stärken eines anderen als erstes beeindrucken. Aber es ist gut, erstmal den eigenen Ausgangspunkt zu kennen. Die eigenen Schwächen und Stärken zu verstehen, aber auch zu verändern. Zu schauen, in welchem Bereich möchte ich mich von Gott neu beschenken lassen? Möchte ich Dinge entdecken, die Gott mir bereithält? Das sind gute Ausgangspunkte für Schritte im Glauben. Denn mit Glauben sind wir nie am Ende, egal wie alt wir sind. Aber bitte, bei all dem, was wir hier auch besprechen, mit den Gaben und den Persönlichkeitstypen, kein Schubladendenken. Vorsicht, ich möchte nicht, dass wir einander demnächst als Mosetypen anreden. Oder schau mal, da ist der Petrus-Typ. Oder da ist wieder eine typische Maria. Die tut nichts, die hört nur zu. Bitte nicht. Schubkästen aufziehen und offen lassen. Ja, und mal über den eigenen Schubkasten auch hinausdenken. Leute nicht irgendwo hineinstecken und dort auch nicht mehr rauslassen. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen. Kein Schubladendenken. Weder in Bezug auf die Schwächen und Stärken anderer, noch auf die eigenen Schwächen und Stärken. Denn jeder Mensch ist ja vor Gott wertvoll und wichtig. Und es gibt keinen, der unbegabt ist. Und jedem will Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist begegnen in seinen drei Personen. Und jedem möchte Gott befähigen, in Weisheit, Engagement und Vollmacht. Und keine Sorge, Gott weiß schon, wie er mit unvollkommenen Menschen umgeht. Das zeigt die Geschichte der Bibel, das zeigt auch die Geschichte dieser Gemeinde. Die Bibel beschreibt es immer wieder, wie Gott als gutes Team, als Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammenspielen. Und gleichzeitig beschreibt die Bibel immer wieder, wie die drei Dimensionen des Dienstes und der Gaben sich ergänzen und auch in uns entfalten, eben Weisheit, Engagement und Vollmacht. Das Schöne ist, dass man auch füreinander beten kann. Der Paulus bringt das sehr schön zum Ausdruck im Kolosserbrief. Er sagt, das finden wir auch auf dem Gottesdienstprogramm vorne abgedruckt, darum lassen wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Das ist ein toller Blumenstrauß, den Paulus dahin hält. Und manches muss sich noch entfalten, aber es ist im Prinzip schon da. Aber wir dürfen füreinander beten, auch füreinander beten lassen, dass man eben erfüllt wird mit Weisheit. Ich kann nicht danach greifen. Ich kann eine noch so gute Ausbildung haben. Wenn Gott mir bestimmte Dinge nicht schenkt, nützt mir das nichts. Oder ich bleibe in einem philosophischen System gefangen. Oder wenn es darum geht, dem Herrn würdig zu leben. Wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir scheitern, wo auch Sünde eine Rolle spielt, sich da neu beschenken lassen und befreien zu lassen von Gott. Oder gestärkt zu werden mit der Kraft, mit dem Heiligen Geist, weil unser Geist manchmal so klein ist, Gottes Geist viel größer ist. Und wie schön, wie wäre es, wenn für uns gebetet wird. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand für mich betet, dass ich erfüllt werde mit der Erkenntnis des Willens Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass jemand für mich betet, dass ich des Herrn würdig lebe, ihm in allen Stücken gefalle und Frucht bringe in jedem guten Werk. Dass jemand für mich betet, dass ich gestärkt werde mit aller Kraft durch Gottes herrliche Macht. Das ist was Großes, was Gott dann an einem einzelnen Menschen bewirken kann. Und wie schön ist, dass Paulus nicht nur für Einzelne betet, sondern für eine ganze Gemeinde. Und ich glaube, dass da ganz viel an Möglichkeiten drin ist, wenn wir da füreinander beten und Gott uns beschenkt. Und keine Sorge, mit unseren Schwächen und auch mit Stärken wird Gott dabei ganz gut umgehen können. Amen.